Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Neo-Podcast für besondere Eltern. Heute bei mir Evelyn Gamsjäger, sie ist Stationsleitung auf der Eltern-Kind-Station. Die Eltern-Kind-Station hatten wir ja schon einmal als Thema eines Podcasts, aber wir haben uns gedacht, dass eine genauere Vorstellung sehr sinnvoll ist und den Eltern sicher was bringen kann. Hallo Evelyn, schön, dass du da bist.
Hallo Martin, danke für die Einladung.
Liebe Evelyn, könntest du dich einmal kurz für unsere Hörer vorstellen?
Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin leitende Pflegeperson auf der Eltern-Kind-Station, bin ein Dinosaurier im Kinderbereich. Ich arbeite jetzt schon seit 35 Jahren im Kinderbereich, war früher auf der Kinderchirurgie und vor mittlerweile 11 Jahren haben wir die Eltern-Kind-Station eröffnet und seither versorgen wir dort unsere Patienten.
Und das sehr gut und auch sehr beliebt, wobei man muss immer wieder sagen, dass die Eltern-Kind-Station so das Bindeglied zwischen der Neonatologie und der Pädiatrie ist, einerseits von uns Neonatologen geführt, andererseits zur Pädiatrie gehörend. Welche Patienten habt ihr denn jetzt drüben so im Schnitt alles?
Also wir sind eine multidisziplinäre Station. Wir haben eben die Patienten von der Neonatologie, dann haben wir die pädiatrischen Patienten eigentlich aus allen Fachrichtungen. Wir haben neuropädiatrische Patienten, das sind Kinder mit Krampfanfällen, dann beeinträchtigte Patienten. Wir haben die Patienten aus der Gastroenterologie, das heißt mit Darmerkrankungen oder Gedeihschwierigkeiten. Wir haben Kinder für Nahrungsmittelprovokationen, wo es um Allergiebestimmungen geht. Patienten mit Herzerkrankungen kommen zum Teil auch aus München oder aus Linz noch Herzoperationen, um dann bei uns für zu Hause noch fit gemacht zu werden. Wir haben Stoffwechselpatienten, einerseits zur Erstdiagnose, aber auch dann im weiteren Verlauf. Und wir haben natürlich auch noch kinderchirurgische Patienten. Also unser Patientengut bewegt sich so von ganz neugeboren bis zum 18. Lebensjahr, haben wir alles quer durch.
Das sind alles in erster Linie nicht infektiöse Patienten. Das heißt, die infektiösen Husten, Schnupfen, Heiserkeit kommen nicht auf eure Station, sondern es sind alle anderen.
Genau. Und halt onkologische Patienten fallen auch noch durch, aber ansonsten.
Die haben eine eigene Station, das sind auch, werden auch nicht infektiöse. Insgesamt muss man sagen, sind das Patienten mit enorm viel Aufwand. Das heißt, die Tätigkeiten, die notwendig sind, sind nicht nur aufs Versorgen von ein paar Tagen und dann wieder nach Hause ausgelegt, sondern manche liegen ja deutlich länger.
Ja, das ist genauso unterschiedlich wie unser Patientengut, ist auch die Verweildauer. Chirurgische Patienten sind zum Teil nur über 1-2 Nächte da. Neonatologische oder auch pädiatrische Patienten haben wir zum Teil über Wochen. Und da knüpft man dann auch Beziehungen zu den Eltern, wenn sie so lange da sind. Und dann geht das natürlich auch über die Betreuung hinaus.
Das heißt, ihr betreut oder versorgt Patienten oder Familien dann auch, die gar nicht mehr auf Station sind. Ihr habt ja einmal ein ganzes Versorgungsnetzwerk bei Mehrlingseltern aufgebaut, wo quasi Leute von euch wirklich die Eltern dann deutlich nach dem Krankenhausaufenthalt immer noch unterstützt haben.
Das war wirklich eine absolute Ausnahme, muss man sagen. Es waren Vierlinge, wo dann einfach Personen aus dem Team sich bereit erklärt haben, in der Freizeit diese Familie zu Hause zu unterstützen, haben zum Teil dort Nachtdienste gemacht, damit die Familie einfach den Arbeitsaufwand mit 4 Kindern bewältigen kann.
Über welche Zeit hat sich das abgespielt?
Also ich weiß, die letzten haben sich dann nach 2 Jahren verabschiedet.
Das heißt, die Familie ist 2 Jahre, nachdem sie bei euch gelegen ist, von euch weiter unterstützt worden in der Freizeit von
genau.
Leuten aus dem Team, die das natürlich gerne freiwillig gemacht haben. Das Problem war ja einfach bei denen, dass der Arbeitsaufwand bei Vierlingen unendlich ist und es war fast unmöglich, ein Unterstützungsnetzwerk aufzubauen, das außerhalb von Freiwilligkeit wäre. Also irgendein bezahltes Netzwerk war ja gar nicht aufbaubar.
Genau, und vor allem, es waren ja nicht nur 4 Neugeborene, sondern es waren 4 Frühgeborene, muss man auch dazu sagen, die natürlich nur mal einen ganz anderen Bedarf gehabt haben.
Das war eines der coolsten Aktionen, die die LKJ durchgeführt hat. Ja, das war echt super. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Palliativkinder und Kinder, die nicht nur einmal zur Abklärung kommen, sondern ganz oft wiederkommen. Das heißt, ihr kennt ja eure Kinder.
Die Kinder, die immer wiederkommen, ja natürlich hat jede Station so ihre Patienten, die immer wiederkommen und das einfach dann schon kennst und weißt, was für ihre Besonderheiten, dass der Patient und auch die Familie mit sich bringt.
Wie lang waren die längste Aufenthalt auf der Station?
Der längste Aufenthalt war knapp ein Jahr.
Das heißt, eine Familie, ein Kind mit einer Patientin knapp ein Jahr auf der Eltern-Kind-Station.
Genau, das war ziemlich am Anfang.
Wo das Kind dann nach USA geflogen wurde, dort therapiert wurde und dann gesund nach Hause gekommen ist. Das war irrsinnig cool. Eine Beziehung, die immer noch anhält, wenn ich so weiß.
Genau.
Die ist jetzt 7 Jahre alt und der geht's gut. Ja, das ist schon auch so quasi das Thema, das wir behandeln wollen. Das sind natürlich auch die Eltern. Und die Eltern spielen eine enorme Rolle auf der Eltern-Kind-Station. Heißt ja nicht nur umsonst Eltern-Kind-Station. Was bedeuten für euch so die Eltern auf Station?
Die Eltern sind mit das Wichtigste bei uns auf der Station. Nicht nur fürs Kind, sondern auch für die Eltern selber. Für die Bindung, die die Kinder zu den Eltern kriegen und umgekehrt. Und andererseits ist es aber genauso wichtig, dass eine Mama, die einfach aus welchen Gründen auch immer nicht beim Kind bleiben kann, nicht deswegen eine schlechte Mama ist. Ja, weil die leidet wahrscheinlich genauso drunter, dass sie nicht bei ihrem Kind sein kann, wie das Kind vielleicht ein bisschen leidet drunter, wobei wir dann natürlich immer versuchen, die Kuscheleinheiten zu übernehmen. Und das darf man sich dann nicht so vorstellen, dass das Kind dann die ganze Zeit alleine im Zimmer liegt, sondern soweit es die Umstände erlauben, sind die natürlich dann entweder bei irgendwem im Tragetuch oder im Kinderwagen oder halt einfach bei uns.
Das heißt aber, dass die Eltern nicht nur quasi dann eine zentrale Rolle spielen, wenn sie dabei sind und das Kind versorgen und unterstützen, sondern eben auch eine Rolle spielen, wenn sie nicht da sein können. Und für uns ist das in beiden Varianten eine richtige Variante. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht da sein kann. Man kann es ja nicht zerteilen. Wenn ein Geschwisterkind zu Hause ist, braucht es ja auch Mama und dann Papa. Ja, das heißt, wenn die Eltern nicht da sind, unterstützen wir auch in der Beziehung. Dabei können wir natürlich die Grundbedürfnisse des Kindes befriedigen.
So ist es, ja. Aber wir können natürlich die Eltern nur sehr begrenzt ersetzen.
Das heißt natürlich, wenn einmal Eltern nicht da sein können oder weil Geschwisterkinder betreut sind und sich eh aufteilen müssen und sie eh zerrissen sind, dann kann man das bis zu einem gewissen Grad natürlich kompensieren, aber gar nicht da sein, das ist eigentlich nicht die Idee.
Unser Bestreben ist es einfach, die Bindung zwischen den Eltern und den Kindern maximal zu fördern und das funktioniert halt nur, wenn die Eltern auch wirklich da sind.
Das heißt, je mehr, desto gut.
Je mehr, desto gut, so ist es.
Aber das heißt, Elternarbeit ist auf der Eltern-Kind-Station so eines auch der zentralen Themen für euch, für die Pflege.
Absolut. Also Elternarbeit ist sicher, ich traue mir jetzt zu sagen, 75% unserer Arbeit ist Elternanleitung, Elternunterstützung. Wie gesagt, den Eltern einfach Sicherheit geben, ganz gleich, was der Patient hat, dass die Eltern einfach mit einem guten Gefühl heimgehen können und sich sicher fühlen daheim.
Das heißt, alles vorbereiten auf zu Hause und nicht dann quasi ausgestessen werden und dann draußen herumwursteln müssen. Uns ist es unendlich wichtig, dass die Eltern kompetent sind.
Und in diesen Kompetenzen wollen wir sie einfach auch bestärken und unterstützen. Und für die Vorbereitungen zu Hause werden wir ja durchs Entlassungsmanagement unterstützt, die sich um alle diese Dinge kümmern, um die ganzen Utensilien, die wir daheim gebraucht werden, um das Nachsorgeteam für zu Hause. Wir schauen einfach, dass die Eltern in ihrer Kompetenz gestärkt sind, dass sie sicher sind und dass sie für sich sagen können, wir sind bereit fürs Nachhausegehen.
Wir nennen es ja nicht umsonst unsere Heimgehstation, ist das, und wo man eben fit gemacht wird fürs Heimgehen. Ja, es klingt so, als ob das medizinisch betrachtet kein relevanter Bereich oder kein aufwendiger Bereich. Es ist nicht nur pflegerischer aufwendiger Bereich, sondern natürlich medizinisch auch. Aber es geht halt wirklich, dieser Fokus ist wirklich auf das danach gerichtet.
Genau.
Und das nicht nur bei Frühgeborenen oder Herzkindern, sondern bei allen Kindern.
Natürlich. Es ist ja ganz gleich, was die Kinder haben in dem Moment, wo du sagst, das Kind ist krank oder war krank, braucht es einfach für die Eltern eine Unterstützung, weil es macht, glaube ich, was im Kopf, wenn du sagst, ich war jetzt so lange im Krankenhaus, wie geht es mir dann daheim?
Aber es gibt ja eben auch viele Kinder auf der Elke, die nicht wirklich lange liegen, sondern es gibt eben Kinder, die zu Abklärungen da sind. Und da geht es aber auch dann, wenn die Abklärung negativ ist, muss man sagen, okay, Kind ist gesund, geht nach Hause, braucht nichts zusätzlich, also die Eltern. Aber ganz im Gegenteil, wenn irgendeine Abklärung positiv ausfällt, sei es eine Allergie oder sonst was, dann geht es ja auch wieder darum, das System Familie fit zu kriegen für zu Hause.
Dabei werden wir natürlich auch von Experten in alle Fachrichtungen unterstützt, sei es jetzt durch Ernährungsberaterinnen, sei es durch unsere Psychologinnen, Logopädinnen, wir haben Physiotherapeuten auf der Station. Wir werden wirklich unterstützt von allen Seiten dabei und nicht nur wir, sondern einfach auch die Eltern. Die kriegen Input von den Experten, kriegen Tipps von denen, wie man es optimal machen kann daheim, sodass sie einfach auch wirklich fit sind dann und sagen, okay, wir machen das.
Das ist in all diesen Abklärungssachen natürlich irrsinnig relevant, weil wenn man dann was findet, dann heißt es nicht, ja okay, haben wir gefunden, gehen es halt heim, sondern dann kümmern wir uns eben darum, dass das zu Hause wieder eben funktioniert.
Genau.
Und das Ganze kann man ja dann zusammenfassen als familienzentrierte Betreuung, familienzentrierte Pflege. Was heißt das für euch?
Das heißt für uns einfach, dass nicht nur der Patient im Mittelpunkt steht, sondern dass die ganze Familie auch im Fokus ist. Weil es ist ja nicht nur der Patient alleine, wenn vielleicht zu Hause noch 2, 3 Geschwisterkinder sind, die versorgt werden müssen, dass wir einfach auch mal schauen, dass die Mama vielleicht nur für einen Nachmittag oder mal für eine Nacht heimgehen kann, damit es daheim wieder funktioniert. Oder dass einfach einmal die anderen Kinder wieder sieht. Oder gerade bei den neonatologischen Patienten, wo die Mütter zum Teil schon vor der Geburt lang im Krankenhaus sind, wo sie vielleicht dann auch schon ein paar Wochen auf der Neo verbracht haben. Da wird die Zeit einfach dann wirklich, wirklich lang. Und manchmal geht einem dann einfach auch ein bisschen die Luft aus und dann versuchen wir es auch wieder aufzufangen und zu unterstützen und einer zu sagen, ja, die Elke ist jetzt einfach wirklich so der letzte Schritt vor dem Heimgehen und das muss man einfach nur ein bisschen durchtauchen und dann geht's wieder.
Auch wenn sich's manchmal zahlen kann.
Absolut. Oder manchmal reicht es einfach nur schon, wenn der Papa kommt und die Mama einfach einmal mitnimmt und sie gehen auf ein Eis oder sie gehen Mittagessen oder sonst irgendwas, einfach einmal raus aus dem Krankenhaus, wieder was anderes sehen.
Wie ist die Zimmersituation auf der Elke? Die Mütter können ja immer da schlafen.
Die Mütter können immer da schlafen, ja. Die Zimmersituation ist leider nicht so, wie wir sie gerne hätten, weil natürlich war es für uns viel, viel einfacher, wenn wir nur Einzelzimmer hätten und sagen könnten, ja, wenn es möglich ist, kann auch der Papa mit dabei bleiben. Aber diesen Luxus von Familienzimmer in diesem Sinn haben wir jetzt nicht auf der Eltern-Kind-Station. Aktuell haben wir 2 Bettzimmer und wenige Einzelzimmer, die zum Teil einfach auch Sonderklassezimmer sind und halt dann auch für die Sonderklasse-Patienten zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber wenn wir diese Einzelzimmer frei haben und es Bedarf gibt, dann versuchen wir natürlich auch da Mama und Papa gemeinsam unterzubringen. Aber wie gesagt, das ist halt immer sehr situationsbedingt und das haben wir einfach räumlich ein bisschen eingeschränkt. Aber wir versuchen trotzdem, so gut wie alles möglich zu machen. Manchmal gelingt es uns leider nicht, aber probieren tun wir es immer.
Probieren immer. Und man muss auch einfach am Ende sagen, es gibt eine Triage, die es am dringendsten brauchen, kriegen es. Weil wir können es nicht allen bieten und deswegen müssen einfach wir entscheiden, wer den maximalsten Bedarf hat und dementsprechend teilen wir ein. Wobei wir erleben ja immer, dass irgendwelche extra Probleme zusätzlich dann doch irgendwie gelöst werden. Also Lösungen findet man eigentlich fast immer.
Es geht einfach nach dem Motto, Unmögliches wird sofort erledigt und Wunder dauern etwas länger.
Und es haben echt schon ein paar Wunder stattgefunden. Ich finde das immer wieder cool, wie gut das funktioniert. Geschwisterkinder, Väter, okay, die natürlich Familie, aber andere Besucher oder Geschwisterkinder dürfen die auf Station?
Geschwisterkinder dürfen auf die Station, wenn sie gesund sind, nachdem unsere Patienten ja doch sehr vulnerabel sind und wir da extrem aufpassen müssen. Also kein Husten, kein Schnupfen. Und dann sind Geschwisterkinder natürlich willkommen. Oma und Opa sind auch noch okay, wenn sie zu Besuch kommen. Aber so, dass ich jetzt sage, es kann jeder zu Besuch kommen, so ist es natürlich bei uns nicht, weil unsere Familien gerade mit den Neugeborenen einfach auch Ruhe brauchen, sich auf die Neugeborenen oder Frühgeborenen auch noch viel fokussieren sollten. Und darum schauen wir einfach, dass wir wirklich die engste Familie benannt haben.
Neues Leben muss begrüßt werden und das ist überhaupt keine Frage, einmal auf Besuch zu kommen, aber dann dürfen auch Besucher wieder gehen. Eltern und Geschwisterkinder sind eben keine Besucher, sondern die sind Familie, die von uns betreut werden und die dürfen immer da sein oder immer kommen. Natürlich muss man auch schauen, Geschwisterkinder müssen natürlich versorgt werden von den Eltern.
Ja.
Ein typischer Übergang, der bei uns ist, so eine Transitionssituation ist von der Wochenbettstation, wenn Frühgeborene, die keine Intensivstation brauchen, bei der Mama sind und dann auf die Eltern-Kind-Station kommen, ändert sich im Augenblick eine Situation, dass das Kind monetiert wird, was es vorher eben nicht monetiert wird. Heißt das, dass es dadurch kränker geworden ist, nur weil es auf die Eltern-Kind kommt?
Nein, auf überhaupt gar keinen Fall heißt es, dass das Kind kränker wird. Es heißt nur, dass der Patient sich verändert, weil auf der Wochenbettstation ist die Mama der Patient. Und die Mama ist dann unter Anführungszeichen nur noch Begleitperson. Das heißt, für die Mama ist es, als wie wenn sie von der Wochenbettstation entlassen worden wäre. Und das Kind ist halt dann der Patient bei uns.
In der Regel sind die Kinder ja natürlich auf der Wochenbettstation vorher auch schon Patient gewesen. Da sind eben beide Patienten, aber die Mama wird dann entlassen, kommt auf die Eltern-Kind-Station als Begleitperson. Grundsätzlich ist es so, dass wir Kinder oder Neugeborenen auf der Wochenbettstation nicht monetieren, weil wir sehr, sehr nahe an denen dran sind. Zugegebenermaßen auch, weil die Möglichkeit einfach nicht existiert, die Kinder dort zu monetieren. An dem arbeiten wir gerade. Aber wie gesagt, das ist immer für die Eltern immer dann so ein bisschen ein Wow, warum wird es denn jetzt monetiert? Aber das ist halt so, weil es eine Regelung ist, dass man eben im Kinderspital, sobald ein Patient jünger als ein Jahr ist, einen Monitor benötigt dringend. Und das ist natürlich auf der Eltern-Kind-Station auch so. Hat aber natürlich auch den Vorteil, dass man auch aus der Entfernung genau weiß, wie es dem Kind geht. Wo sind eure zentralen Monitore? Woher weiß die Pflege, wie es dem Kind geht?
Also jeder Monitor, der in einem Patientenzimmer ist, hat eine Verbindung zu unserer Monitorzentrale, die im Dienstzimmer hängt. Aber genauso auch zu unseren, ja, sie heißen Zebras, schauen aus wie Handys, wird von der Pflege mitgeführt und da gängen die ganzen Alarme von den Monitoren aus den Zimmern, gängen auf diese Geräte, die wir immer dabei haben.
Das heißt, egal wo die Pflege sich gerade befindet, wenn in irgendeinem anderen Zimmer ein Alarm losgeht, werden die immer sofort automatisch informiert.
Genau.
Dadurch haben wir diese Kinder natürlich irrsinnig gut im Griff und wenn eben auch kränkere Kinder sind, die eben nicht nur mehr einfach nur wachsen müssen, die dann auch wirklich auch noch relevante Alarme haben können, sind die natürlich immer super überwacht.
Man muss dazu sagen, es ist für die Eltern einfach auch oft eine schwierige Situation, weil einfach nichts so ist, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat. Weil wie stellt man es sich vor? Kind kommt auf die Welt, vielleicht nur 3-4 Tage im Krankenhaus und dann geht man heim. Ja, und so ist es halt dann einfach nicht. Trotzdem ist die hormonelle Umstellung der Mama da. Man will heimgehen, es ist einfach nichts so, wie es sein soll. Und dann muss man auch noch die Station wechseln. Dann wird das Kind an einen Monitor gehängt und alles ist einfach ganz, ganz schlimm. Aber das legt sich erfahrungsgemäß in den ersten 2-3 Tagen wieder und dann sehen die Mamas einfach, dass es für sie auch von Nutzen ist, weil sie einfach eine Sicherheit kriegen, gerade wenn die Kinder noch Magensonden haben. Und wir haben ja auch Gott sei Dank die Möglichkeit, nachdem wir extern ein Versorgungsteam haben, dass die Kinder auch mit Magensonde nach Hause gehen, wenn sie nicht die ganze Menge trinken. Und oft ist dann auch so, dass nach einer Woche sagen, okay, jetzt fühlen wir uns fit und jetzt gehen wir mit Magensonde heim. Und erfahrungsgemäß verlieren sie die Magensonde zu Hause relativ schnell. Bei manchen dauert es vielleicht eine 2. Woche. Trotzdem wird am Ende alles gut.
Das ist ja immer das Allerwichtigste, dass man einfach weiß, dass dieser Schritt auf die Elke wirklich so ein Schritt nach Hause ist. Also das ist ein Schritt weiter in Richtung Normalität, aber es ist halt weiterhin ein Krankenhaus mit den entsprechenden Anforderungen bei dem Ganzen. Du hast gemeint, das ist immer wieder doch ein Schock, die Station zu wechseln. Wie kann man dem ein bisschen entgegenwirken?
Es gibt natürlich, sei es jetzt von den Eltern auf der Neonatologie oder auch auf der Wochenbett, wobei da ist eher weniger der Fall, weil die Zeit vorher einfach kürzer ist. Aber wenn jetzt Eltern über einen längeren Zeitraum auf der Neonatologie sind, gibt es die Möglichkeit, dass sie zu uns auf die Station kommen, sich die Station anschauen, die Räumlichkeiten anschauen, damit sie einfach wissen, wie schaut die Station aus, wo wir vielleicht einmal hinkommen. Ja, das heißt ja nicht, dass alle Patienten von der Neonatologie zu uns kommen, aber man ist dann zumindest vorbereitet und weiß, so schaut es dort aus.
In welchem Zeitraum soll man das machen vorher?
Ob das jetzt eine Woche vorher ist oder 14 Tage vorher, glaube ich, das ist relativ gleich. Es ist ja so, dass manche Mamas, die im Vorfeld vor der Geburt schon auf der Gyn liegen, sich die Neonatologie zum Beispiel anschauen, nur um zu wissen, wo kommt mein Kind dann hin? Und nichts anderes ist es, vielleicht sogar ein bisschen weniger bedrohlich zu sehen, dass es dann die Normalstation ist, wobei das Verlassen aus diesem geschützten Nest der Neonatologie, gerade wenn man dort länger gewesen ist, oft ganz, ganz schwierig ist, dieses Lösen von der Intensivstation, weil dieses Bewusstsein, dass es auf die Normalstation geht und dass das eigentlich nur heißt, dass es dem Kind deutlich besser geht und es keine Intensivversorgung mehr braucht, das muss im Kopf sich zuerst einmal noch ein bisschen umstellen. Die Erfahrung haben wir ganz, ganz oft gemacht.
Das ist etwas, wo es ganze Studien dazu gibt, zu diesem Transferierungssyndrom an der Intensivstation auf die Normalstation. Sehen wir immer wieder, das gibt's, das kennt ja jeder und ich erzähle quasi allen Eltern pränatal schon, dass wir es von der Neo auf die Elke dann irgendwann schaffen und sage auch allen Eltern, dass das für alle immer eine Umstellung und ein Problem ist und alle sagen, na, das wird problemlos laufen und das ist nie so. Man fühlt sich sicher, wenn, was man kennt und man muss sich und es ändert sich dann plötzlich schlagartig die Situation. Und man muss leider gestehen, unser Vorlauf ist mitunter sehr variabel, wie viel Zeit die Eltern haben, sich vorzubereiten auf den Transfer auf die Elke. Weil manchmal haben wir Zeit, dann haben wir nicht so den Druck, auch dass Kinder nachkommen. Dann kann man das langsam gestalten, diesen erforderlichen Übertritt. Und eben ein paar Tage Vorlauf machen. Manchmal geht es hops. Wobei es nie so ist, dass wir Kinder transferieren, die nicht fit sind für die Elke, sondern wir haben immer schon im Hinterkopf ein paar Kinder, die gut sind für die Elke, die passen würden, wo wir bereits Gespräche führen. Bis wir das den Eltern sagen, da vergehen oft mehrere Tage, weil wir nicht genau wissen, ob wann jetzt wirklich ein Bett frei ist. Das heißt, für die Eltern ist es mitunter total geschwind, wenn es heißt morgen. Ja, für uns ist das, wir haben das schon 3 Tage lang im Plan.
Darum ist es umso wichtiger, dass sie vielleicht die Wochen vorher oder 14 Tage vorher schon mal bei uns waren und sich die Station angeschaut haben.
Genau auf das wollte ich eben raus, dass wir eben rechtzeitig schauen, dass diese Info ist. Es wird dann zwar immer dagegen argumentiert, sagt, ja, aber wenn es nicht notwendig ist, warum soll man sie beunruhigen? Aber ich finde, das ist ja nicht beunruhigend, dass man ihnen eine Option gibt. Und ich glaube, das ist wieder mal was, was ein Anlass wäre, zu sagen, machen wir wieder häufiger und denk mal wieder früher dran und sagen, ja, okay, der wird passen und in dem Moment quasi es nicht den Eltern vorzuenthalten, sondern sie das erste Mal darauf hinzuweisen, dass sich die Eltern-Kind-Station anschauen sollen. Würde ich für eine sehr gute Idee halten. Wie fit muss denn ein Kind, ein Frühchen sein, um es auf die Elke zu schaffen? Was muss es denn können?
Es muss stabil sein von der Atmung. Also wir haben zum Teil natürlich auch Patienten mit einer Atemunterstützung, sollte aber eher selten der Fall sein. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn sie von der Atmung her und wenn sie kreislaufmäßig stabil sind, sind sie natürlich auf der Elke willkommen. Wobei ich immer sage, neostabil ist nicht gleich Elke-stabil, weil natürlich auf der Neonatologie andere Sachen, sage ich mal, toleriert werden, die uns jetzt dann zum Beispiel schon nervös machen würden auf der Station. Aber grundsätzlich funktioniert das gut, dass mittlerweile jeder einschätzen kann, was Elke-stabil ist.
Elke stabil heißt einfach nur gut sein. Ja, das ist so ein Kompliment an das Kind. Wenn man Elke stabil ist, dann gehören sie zu den Besten bei uns auf der Neo und können transferiert werden. Wobei Größeneinschätzungen oder Temperatur oder irgend sowas?
Also unser kleinster Patient war bei 1200 Gramm. Das war auch so eine Situation, wo die Neo sich einfach gut gefühlt hat und wo die kleine Dame dann einfach die stabilste war und die sie dann aber wirklich, wirklich gut gemacht hat bei uns.
Die war stabil. Die war Elke stabil, nur klein.
Ja, also die Größe sagt nicht immer was aus.
Das wissen wir alle sehr gut, ja, dass die Größe nicht immer das Relevante ist. Wobei Größe bei uns ja auf Gewicht bezogen ist und wir bemühen uns schon, dass wir nicht so kleine Kinder transferieren. Wobei man dazu sagen muss, dieses eine Kind war ja wirklich deutlich reifer, als es groß war. Das war eben zu klein für die Gestationswoche. Aber die Madame hat sich wirklich gebahrt wie eine Große. Also die hat das Futter eingefordert, das war laut. Und die war cool. Ja, aber in der Regel gibt es schon so Grenzen, wann wir transferieren.
Also zu Anfang hat es geheißen, 1800 Gramm ist so die magische Grenze, wo die Kinder dann auf die Elke kommen können. Das ist natürlich jetzt je nach Situation immer sehr variabel, sagen wir es einmal so. Wobei, wie wir gesagt haben, Größe ist nicht immer alles und Gewicht ist auch nicht immer alles, weil manchmal erleben wir einfach, dass gerade Kinder so in der 36. Woche auf die Welt kommen, dann deutlich müder sind und zögerlicher sind beim Trinken, als wie Kinder, die zum Beispiel in der 33. Woche auf die Welt kommen. Und das ist für die Mamas oft ganz schwierig nachzuvollziehen, weil warum tut er denn nicht und warum trinkt er denn nicht, wo ich dann zu den Mamas immer sage, eigentlich muss er noch gar nichts tun, weil eigentlich schwimmt er noch ganz friedlich im Bauch herum und alles, was er jetzt tut an Stillen oder was auch immer, ist Bonusleistung, ist absolute Bonusleistung und müsste er eigentlich noch gar nicht tun.
Das gilt halt für die Frühchen alle und das ist immer wieder verblüffend, wie cool und wie gut sie trotzdem sind. Aber das Wichtigste ist schlicht und ergreifend, das Wort müssen darf nie gleichzeitig im Wortlaut mit dem Wort Frühgeburt kommen. Frühchen müssen noch nichts können, außer da sein. Ja. Aber trinken und stillen können, das müssen sie bei Gott nicht können. Sie dürfen so viel sie wollen. Und Mädels können es meistens ein bisschen besser als Buben. Das sind die Streberinnen, aber das geht besser. Aber müssen tun sie nicht. Und die Magensonde ist dann unser großer Freund.
Genau. Das ist eigentlich unsere große Unterstützung, weil einfach die Kinder nicht trinken müssen. Sie können schlafen, wann sie schlafen wollen. Sie können trinken, wann sie trinken wollen. Und sind aber trotzdem versorgt, sodass sie jetzt nicht von Infusionen abhängig sind, was ja auch wieder mit venösen Zugängen zusammenhängen würde. Also grundsätzlich ist die Magensonde unser bester Freund.
Und damit kann man heimgehen.
So ist es.
Was muss man können, auch aus Elternsicht, um damit heimgehen zu dürfen?
Also die Eltern versorgen ja die Kinder bei uns auf der Station schon. Sie sondieren ja auch schon auf der Station die Kinder, nachdem sie von uns eingeschult worden sind und angeleitet werden. Aber das Allerwichtigste ist, dass sie sich sicher fühlen, ja, dass sie nie das Gefühl haben, ma, was ist jetzt und was wird jetzt? Und sondern in dem Moment, wo die Eltern sagen, sie können sich das gut vorstellen, dass sie mit Magensonden heimgehen und dass sie das auch daheim weiterführen mit der Unterstützung von der Frühchennachsorge, dann wird das von uns organisiert, dass eben alles in die Wege geleitet wird für zu Hause und dann können sie auch gut heimgehen.
Das heißt, Magensonde bedarf natürlich zu Hause auch einer Unterstützung. Wir haben mobile Kinderkrankenpflege, die wir organisieren. Die kommen auch zum Sondenwechseln oder zum Widerlegen, wenn sie herausgerutscht ist. Und die Eltern müssen keine Angst haben, dass wenn die Magensonde um 10 Uhr auf die Nacht ausrutscht, dass das Kind dann bis in der Früh verhungern würde. Solche Kinder lassen wir nicht haben, die wirklich ein Problem hätten damit, sondern es muss schon gewährleistet sein, dass das kein Risiko ist, dass man dann um 2 in der Früh dann irgendwo einer tingeln muss.
Und wenn so ist, dann ist immer wer auf der Station und sie können auch zum Sondenlegen auf die Station kommen. Und wenn es um 2 in der Früh ist, ist es auch gleich. Ja. Es ist wer da und die Sonden wird nicht gelegt und sie können eine Viertelstunde später wieder heimgehen.
Wobei es dadurch ergibt sich natürlich, dass Eltern, die näher bei uns sind, auch früher heimgehen können oder die ein Umfeld haben, wo es kein Problem ist, die Sonde wieder zu legen, die können auch früher heimgehen mit weniger Trinkmenge, die das Kind schon selber trinkt. und Eltern, die halt wirklich in einem Bereich leben. Und es gibt leider wirklich im Umfeld noch Täler oder Gegenden, wo man kein Moki auftreiben können, wo einfach niemand hinfährt. Vor allem nicht in Salzburg. In Salzburg ist es überhaupt kein Problem im Bundesgebiet Salzburg. Oder gibt es da auch irgendwelche Gegenden?
Ja, natürlich. Je weiter man in die Täler kommt, Pinzgau, Bongau, gibt es schon Stellen, wo es manchmal ein bisschen schwierig wird. Aber unser Entlassungsmanagement ist da mittlerweile sehr gut vernetzt und findet fast überall wen, der unterstützt. Es gibt tatsächlich Teile in Österreich, wo es gar nicht geht, aber...
Das muss man dann zur Kenntnis nehmen. Ja, also wie gesagt, wir bemühen uns so viel wie möglich, wirklich eine Unterstützung aufzubauen, aber wir entlassen dann, wenn es machbar ist, und wenn das Umfeld nicht passt, können wir halt erst später entlassen. Wenn man dann nach Hause kommt, die erste Zeit zu Hause?
Die erste Zeit zu Hause, ja, das ist, da sage ich zu unseren Eltern auch ganz oft, es heißt nicht, wir sind zu Hause, es können alle kommen, wie es einer gerade einfällt, ja? Sondern auch da sind wir wieder, der Fokus liegt am Kind und bei der Mama und beim Papa und vielleicht bei den Geschwisterkinder, bei der engeren Familie, und alles andere kommt später. Ja, es können gern die Großeltern unterstützen, und wann wirklich wer zu Besuch gekommen bin, muss er erstens was zum Essen mitbringen und dann, wenn er heimgeht, einen Wisch mitnehmen und die Gewaschen wieder bringen. Ja, und unsere Eltern lachen dann immer ganz oft, sagen, ja, aber genau das ist es. Ihr konzentriert euch auf euch, ja, und die zu Besuch kommen wollen, die können später kommen. Weil einfach Besucher bringen Unruhe mit, sie bringen schlimmstenfalls auch irgendwelche Keime mit. Ja, die Mama braucht einfach auch zum Stillen, ganz gleich jetzt, ob es Stillen oder Flaschel trinken oder was auch immer ist, aber sie braucht Zeit für sich und fürs Kind. Und Schlaf ist in dieser Zeit ganz was Kostbares.
Ja, es ist, man will natürlich, wenn ein Kind kommt, auf Besuch kommen, aber man muss sich echt im Klaren sein, auf Besuch soll man kommen, wenn man unterstützen will und nicht, um quasi bedient oder bewirtet zu werden. Also das geht echt darum, dass man die Familie dann zu Hause ankommen lässt und wie gesagt, man hat ja dann Zeit, irgendwann einmal.
Wenn sie groß sind. Es ist einfach ganz wichtig für Eltern, dass sicher heimgehen können und dass keine Mama und kein Papa mit einem Kind heimgeht und Angst hat, ja, vor dem, was daheim kommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, gerade auf unserer Station, dass keiner mit einem unguten Gefühl heimgehen soll. Ich glaube, das ist das Wichtigste für uns als Team.
Und da geht es wirklich darum, auch hochkomplexe Patienten nach Hause zu kriegen. Also da geht es nicht nur, ein gesundes Kind wieder heimzukriegen, sondern da geht es mit ganz viel auch medizinischem, technischen Aufwand. Und erst wenn gewährleistet ist, dass das wirklich, wirklich, wirklich funktioniert, geht es ab nach Hause.
Manchmal machen wir es auch so, dass wir die Kinder zum Teil einmal für ein, zwei Nächte beurlauben. Ja, dass man einfach mal so einen Testlauf macht für zu Hause, wenn man sieht, es geht gut. Ja, dann bleiben sie halt noch mal eine Nacht bei uns und dann werden sie entlassen. Oder es gibt irgendwelche Sachen, die dann halt erst zu Hause aufploppen, wo man merkt, ah, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Dann bleiben sie halt noch ein bisschen da und dann gehen sie erst heim, wenn es passt. Aber wie gesagt, auch solche Testläufe machen wir manchmal.
Sind eine sehr gute Lösung dafür, dass man eben schaut, was noch fehlt, was noch gebraucht wird und dass man dann eben wirklich schaut, dass es gut und sicher nach Hause geht.
Genau.
Ja, in diesem Sinne, Evelyn, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, Sie bleiben uns treu und Sie hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.